Ich lese den Predigttext. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte, und sie sprach zur Frau: Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange: Von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt: Esst nicht davon, rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zur Frau: Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass der Baum von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und auch er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schürze. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Eine kleine Regieanweisung bzw. Regieinformation vorweg. Zwischendurch wird immer mal gelüftet werden. Das müssen wir momentan aufgrund der Bestimmungen so machen. Aber wir werden versuchen, das so im Rahmen zu halten, dass sich keiner erkältet. Und es hat den Vorteil, dass dann für alle gute Luft gegeben ist. Aber wie gesagt, es soll auch niemand frieren. Da werden wir uns drum bemühen. Liebe Gemeinde, liebe Hörer auch draußen an den Geräten, unsere fortlaufende Predigtreihe zur Genesis bringt uns heute in eine Situation, und Sie sind dabei, in eine Situation, die im Laufe der Predigtgeschichte wahrscheinlich selten ist. Ausgerechnet am zweiten Advent, also wo die zweite Kerze brennt, ausgerechnet am zweiten Advent studieren wir 1. Mose 3. Also eine Predigt darüber, wie das Böse in die Welt kam. Eine Predigt über den Teufel, der dort unversehens im Garten Eden auftaucht. Ich habe mich natürlich gefragt, kann man das wagen? Kann man das wagen? Und wissen Sie, was mich ermutigt hat? War dann folgende Beobachtung. Der zweite Advent hat für die Gemeinde Jesu eine besondere Bedeutung. Eine ganz besondere Bedeutung, dieser zweite Advent. Im Laufe der Kirchengeschichte hat sich nämlich die kleine Tradition herausgebildet, dass man jedem Adventssonntag einen besonderen Akzent zugeordnet hat, ein besonderes Thema. Das zeigt sich dann auch im Wochenspruch. Erster Advent ist Erdenadvent. Gott schickt sich an, wirklich auf die Erde zu kommen. Der dritte Advent gilt als Herzensadvent. Gott will persönlich zu jedem von uns jetzt schon kommen, in dein und in mein Herz. Der vierte Advent, wenn dann alle Kerzen brennen, ist der Lichtadvent. Weihnachten steht vor der Tür, Gott macht es hell in deinem Leben. Ja, und der zweite Advent, das ist Königsadvent. Der zweite Advent ist Königsadvent. Jesus wird ein zweites Mal kommen. Adventus, zweiter Advent, er wird wiederkommen. Das ist das Thema. Aber dann in Macht und Herrlichkeit. Heute also Königsadvent. Und dazu passt auch der Wochenspruch, der diesen zweiten Advent in jedem Jahr begleitet, der in Lukas 21 steht, Vers 28, wir haben ihn gehört, wo Jesus sagt: Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Königsadvent. Und dieser Satz stammt aus der großen Endzeitrede, die Jesus gehalten hat, wo er sagt, der König wird wiederkommen. Und diese Wiederkunft Jesu ist auch ein großes Thema in unseren Weihnachtsliedern. Wir haben das eben gesungen. Und jauchzet all ihr Frommen in der letzten Strophe. Er wird nun bald erscheinen in seiner Herrlichkeit. Und all euer Klag und Weinen verwandeln ganz in Freud. Oder in diesem klassischen Adventslied: Wie soll ich dich empfangen? Heißt in der letzten Strophe: Er kommt zum Weltgerichte, zum Fluch dem, der ihm flucht, mit Gnad und süßem Lichte dem, der ihn liebt und sucht. Der König kommt. Die Machtfrage wird geklärt werden. Das dürfen wir wissen. Der Tag wird garantiert kommen, an dem die ganze Welt erkennen muss, dass Jesus der Herr ist. Und dass der Schöpfer der Welt sich das Zepter der Geschichte nicht aus den Händen winden lässt. Und darum, weil Lukas 21 gilt, haben Jünger Jesu guten Grund aufzusehen. Haben wir guten Grund, erhobenen Hauptes durch die Welt zu gehen, weil uns dieses Ziel mit Sicherheit verheißen ist. Heute feiern wir Königsadvent. Und nur im Licht dieser Machtverhältnisse können wir dann auch den Kontrast aushalten, der uns zurzeit herausfordert. Gottes Königsherrschaft ist ja noch nicht zu sehen. Und das macht uns Not. Schon Jesaja 26, Vers 13 seufzt: Herr, unser Gott, es herrschen wohl andere Herren über uns als du. Wohl wahr. Und der Herr Jesus hat gesagt in Markus 10, 42, ihr wisst, die als Herrscher gelten, die halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Und so haben seit frühesten Menschheitstagen die Menschen sich gegen Gottes Herrschaft aufgelehnt. Sie haben versucht, die Macht an sich selber zu reißen, im Großen wie im Kleinen, im Politischen wie im Privaten. Und begonnen hat das alles, ja, im Garten Eden. Und darum lautet unser Predigtthema heute Morgen: Aufruhr in Eden. Aufruhr in Eden. Das hätten wir uns letzten Sonntag noch kaum vorstellen können. Sie erinnern sich, als wir die paradiesischen Verhältnisse gesehen haben, im wahrsten Sinne des Wortes, unter denen Adam und Eva leben durften. Gott hatte ihnen ein optimales Umfeld geschaffen. Der Schöpfer hat sie großzügigst versorgt. Er hat dem Adam kreative Aufgaben gegeben. Er hat ihm eine Frau geschenkt, die ihn begeistert hat. Und Gott hat dann den beiden echte Verantwortung übertragen. Und er hat sie des persönlichen Kontaktes zu ihm selbst gewürdigt. Er hat ihnen die Gott-Ebenbildlichkeit verliehen, die Imago Dei. Und er hat ihnen das Dominium Terrae übertragen, die Herrschaft über die Welt. Sie sollten alles verantwortlich verwalten. Aber dann lesen wir plötzlich mit Beginn des neuen Kapitels 1. Mose 3 folgendes. Und es ist als wachten wir plötzlich in einer anderen Welt auf. Wenn man die Berichte nicht so gut kennen würde, zumindest viele von uns kennen diese Berichte seit Kindesbeinen, dann müsste man sagen, das kommt wie aus heiterem Himmel. Oder besser, wie aus finsterster Hölle. Und wenn wir das verstehen wollen, wie die äußeren Machtverhältnisse heute sind, wie dieser Umbruch so schnell passieren konnte, dann müssen wir diese 7 Verse kennen, deren Anfang ich noch einmal lese, 1. Mose 3. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu der Frau: Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach die Frau zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esset nicht davon, rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zur Frau: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Natürlich fragt sich der Leser sofort, wo kommt der Teufel plötzlich her? Wie kommt er in den Garten Eden? Das ist doch erstaunlich. Und die Ausflucht, dass das nur eine erfundene Geschichte sei, womit Menschen versucht hätten, das Böse der Welt zu erklären und dann von ihrer Fantasie ein bisschen fortgerissen wurden. Liebe Leute, diese Ausflucht ist uns verstellt. Weil der Charakter dieses Textes zu eindeutig ist, der ist nicht mythologisch, das ist ein Bericht. Und dieser Ausweg ist uns erst recht verstellt, wenn wir das Zeugnis des Neuen Testaments kennen, das uns ganz klar sagt, der Sündenfall im Garten Eden ist ein historisches Ereignis. Paulus schreibt es zum Beispiel in Römer 5, Vers 12. Er sagt, durch einen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen. Und in Römer 5, 14 macht er auch klar, wie der hieß, wer dafür verantwortlich war: Adam. Und in 1. Timotheus 2, Vers 14 schreibt Paulus, Adam wurde nicht verführt, die Frau hat sich zur Übertretung verführen lassen. Damit wird Adam nicht gerechtfertigt, werden wir gleich noch sehen. Die Frau hat sich zur Übertretung verführen lassen. Das sind historische Personen. In 2. Korinther 11, Vers 3 sagt Paulus, die Schlange verführte Eva mit List. Und noch an weiteren Stellen kommt das vor. Es ist ein historisches Ereignis. Ganz eindeutig. So sagen es uns die Autoren des Neuen Testaments. Und wenn das nun ernst gemeint ist, können wir die Sache also nicht ins Reich der Fabel wegschieben. Das macht uns die Frage aber umso dringender. Wo kommt der Teufel her? Es ist die alte Theodizee-Frage, an der sich Generationen von Philosophen die Zähne ausgebissen haben. Warum? weil die Bibel nur sehr sparsam und sehr andeutend darüber spricht. Es gibt diese beiden Stellen im Alten Testament, in Hesekiel 28 etwa, da spricht der Prophet zunächst etwas, was gegen den König von Tyrus gerichtet ist. Aber man merkt doch, die Botschaft zielt deutlich über diesen irdischen König hinaus. Hesekiel 28, Vers 13, da heißt es, in Eden warst du im Garten Gottes. In Eden warst du im Garten Gottes. Und dann geht es weiter in Vers 14, du warst ein glänzender, schirmender Cherub, also ein Engel. Und auf dem heiligen Berg hatte ich dich gesetzt. Du warst ohne Tadel in deinem Tun, von dem Tag an, als du geschaffen wurdest, bis in dir Missetat gefunden wurde. Das ist ein Hinweis. Du warst in Eden und du hast dich gegen deinen Schöpfer gewandt. Hesekiel 28. Und der zweite Beleg findet sich in Jesaja 14. Jesaja 14, das richtet sich zunächst gegen den damaligen Weltherrscher, den babylonischen König, aber es weist auch hier über den hinaus auf die Quelle für seine Auflehnung. Und dann steht hier in Jesaja 14, Vers 12, wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern? Und wissen Sie, wie die lateinische Übersetzung für Morgenstern ist in der Vulgata? Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Luzifer? Und dann heißt es weiter, wie wurdest du zu Boden geschlagen, der du alle Völker niederschlugst? Du aber gedachtest in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten. Der Aufruhr gegen den Allerhöchsten. Hesekiel 28 ab Vers 13 und Jesaja 14 ab Vers 12. Das sind Hinweise. Der Teufel, ein gefallener Engel, der noch andere in seinen Abgrund des Aufruhrs mitgerissen hat. Petrus schreibt das in 2. Petrus 2, Vers 4. Denn Gott hat selbst die Engel, die gesündigt haben, also die in dieser Rebellion dabei waren, nicht verschont, sondern er hat sie mit Ketten der Finsternis in die Hölle gestoßen. Also, die Bibel geht davon aus, von dieser angelischen, von dieser durch Engel betriebenen Rebellion. Aber natürlich schiebt sich die Frage damit nur um eine Stufe weiter. Wie konnte es überhaupt dazu kommen, dass die Engel gegen Gott rebellieren, wenn doch nach 1. Mose 1, 31 alles sehr gut war? Mehr erfahren wir nicht. Offensichtlich ist es aus Gottes Sicht nicht kriegsentscheidend für uns, wo der Teufel herkommt. Das ist eine historische Frage, aber viel wichtiger für uns ist, wie der Teufel heute arbeitet. Inwiefern er für uns relevant ist. Und dazu gibt uns die Bibel klare Antworten. Und die Antworten beginnen alle hier in Eden. Und darum fragen wir heute Morgen, ausgerechnet am Königsadvent, wo diese Aufruhr gegen Gottes Herrschaft herkommt, wo diese Rebellion herkommt. Aufruhr in Eden ist unser Thema. Und wir fragen, wie wir uns dagegen wehren und schützen können. Deswegen lautet der Untertitel Teuflische Taktik. Aufruhr in Eden, teuflische Taktik. Vers 1. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Feld, die Gott der Herr gemacht hat. Der erste Schachzug, den der Teufel in Anschlag bringt, besteht darin, dass er sich gerade nicht als Teufel zu erkennen gibt. Erstens Verstellung. Erster Schachzug, Verstellung. Adam und Eva hatten ja noch keine große Erfahrung. Es gab ja noch keine weiteren Menschen. Sprache war eigentlich dem Menschen vorbehalten. Eva musste erstaunt sein, dass die Schlange da plötzlich sprach, aber sie schöpft offensichtlich keinen Verdacht. Der Teufel bedient sich eines geschaffenen Tieres, das er mit großer List ausstattet. Diese Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde. Und er zieht Eva zunächst in eine scheinbar harmlose Konversation hinein, in ein Gespräch. Sie ahnt nichts Böses. Und an dieser Taktik hat sich im Prinzip bis heute nichts geändert. Dem Teufel gelingt es nach wie vor, seine persönliche Existenz im Dunkeln zu halten. Und er hat größtes Interesse daran, dass Theologen den Teufel in den Bereich der Fabel verweisen. Und da muss man diese Geschichte mit der Schlange auch nicht so ernst nehmen. Nette Mythologie, einige Grundgedanken sehr tief, aber nicht historisch. Sogar Johann Wolfgang von Goethe hat das geahnt, wenn er seinen Mephisto sagen lässt, den Teufel spürt das Völkchen nie, selbst wenn er es am Kragen hätte. Und selbst Eva, die dabei war, obwohl sie ihn ja gesehen hat, Sie hat die Schlange gesehen, sie hat es nicht ernst genommen. Sie sah dieses Tier, aber sie erkannte nicht, wer oder was dahinter steckte. Und in wessen Auftrag die Schlange sprach. Und wir? Wenn wir an die Schlange denken, dann gehen wir immer von diesem zischenden Biest aus, das da offenbar gefährlich über den Boden kriecht und zischt. Und so ist es dann ja auch später gekommen. Aber es war nicht immer so. In Genesis 3, Vers 14 lesen wir, da kommen wir ein andermal hin, da sprach Gott der Herr zu der Schlange, nachdem die ganze Sache gelaufen war, weil du das getan hast, seist du verflucht, verstoßen aus allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde, auf deinem Bauche sollst du kriechen und Erde fressen dein Leben lang. Genesis 3, Vers 14. Das war aber nicht immer so, wie wir hier erfahren. Und es gibt interessanterweise im Skelett der Schlange, darauf haben Biologen hingewiesen in einem Artikel, der bei Wort und Wissen erschienen ist, es gibt Anzeichen dafür, dass dieses Tier früher möglicherweise mal aufrecht gegangen sein könnte. Das ist eine interessante anatomische Beobachtung. Und angenommen, also bitte versuchen Sie das einfach mal zu denken. Angenommen, der Teufel ist eine wirkliche Macht, eine personale Macht. Warum sollte er dann nicht in der Lage sein, durch ein Tier zu sprechen? Und das Neue Testament bestätigt diese Aussage der personalen Macht. Denken Sie daran, wie er Jesus in der Wüste versucht hat. Matthäus 4. Wie er mit Jesus gesprochen hat, ihn angegangen hat. Oder Epheser 6, Vers 11, wo Paulus uns sagt, zieht die Waffenrüstung Gottes an. Also die Wahrheit, den Glauben, die Hoffnung auf Gottes Zukunft, damit ihr bestehen könnt, wogegen? Gegen die listigen Anschläge des Teufels. Epheser 6, Vers 11. Das ist typisch für den Teufel, dass er Gottes Schöpfung missbraucht. So wie hier diese Schlange. Er kann ja nicht selber kreativ hervorbringen. Der Teufel kann immer nur missbrauchen. Er kann immer nur das benutzen und missbrauchen, was Gott gemacht hat. Und im Neuen Testament ist es dann eher so, dass böse Mächte vom Menschen Besitz ergreifen und durch Menschen reden. Das gibt es bis heute ja, dass jemand wie von einer finsteren Macht getrieben wird. Dass ein Mensch Dinge sagt und tut, dass ein Mensch Laute hervorbringt, von denen er genau weiß, das bin nicht ich selbst. Aber ich kann mich nicht dagegen wehren. Es ist wie ein Zwang. Man kann das auch nicht dadurch verharmlosen, dass man es einfach als Psychose einordnet. Natürlich gibt es Schizophrenie, die einhergeht mit Halluzinationen, dass jemand Stimmen hört oder bestimmte Wahnvorstellungen hat. Ja, das ist ein Krankheitsbild. Und manche Phänomene der Schizophrenie sind auf den ersten Blick ähnlich wie Phänomene, die auch in okkulten und spiritistischen Zusammenhängen begegnen. Das ist so schwierig und kompliziert. Und umso mehr müssen wir uns immer wieder vor voreiligen Schlussfolgerungen hüten. Und wir brauchen auch den Rat unserer Ärzte und deren Diagnosen. Aber es sind zuweilen auch Menschen betroffen, von denen niemand behaupten würde, dass sie schizophren seien. Und manche geben das auch sehr offen zu, dass sie von anderen Geistesmächten beeinflusst werden. Ich nenne nur ein prominentes Beispiel. C.G. Jung. Vielen von Ihnen bekannt, einer der prägenden Tiefenpsychologen des letzten Jahrhunderts. C.G. Jung beschäftigte sich ein ganzes Leben lang mit Parapsychologie und Okkultismus. Das können Sie in den Quellen nachweisen. Er berichtet selbst, Zitat, ich las damals die ganze mir erreichbare Literatur über Spiritismus. Und dann schrieb er eine Dissertation über spiritistische Experimente mit seiner Cousine, die er selber durchgeführt hatte. Und er sagt, alle meine Schriften sind sozusagen Aufträge von innen her. Sie entstanden unter einem schicksalhaften Zwang. Was mich trieb, hat mich von innen überfallen. Der Geist, der mich bewegte, den ließ ich zu Wort kommen. Und an anderer Stelle wörtlich, es war ein Dämon in mir und der war in letzter Linie ausschlaggebend. Wenn Sie das lesen bei C.G. Jung, dann merken Sie, das ist nicht in einem bildlichen, metaphorischen Sinne gemeint, sondern wörtlich. Folgendes berichtet er über ein Ereignis aus dem Jahr 1916. Zitat, ich verspürte einen Drang zur Gestaltung. Ich wurde also von innen her gezwungen. Und so kamen dann diese Septem Sermonis ad Mortuos, also diese sieben Reden an die Toten, zustande. Es begann damit, dass eine Unruhe in mir war. Es war eine seltsam geladene Atmosphäre um mich herum. Und ich hatte das Gefühl, als sei die Luft erfüllt von gespenstischen Wesenheiten. Dann fing es an, im Hause zu spuken. Die Luft war dick. Da wusste ich, jetzt muss etwas geschehen. Das ganze Haus war angefüllt wie von einer Volksmenge voll von Geistern. Und dann fing es an, aus mir herauszufließen, Und in drei Abenden war die Sache geschrieben. So bildeten die Septem Sermones eine Art Vorspiel zu dem, was ich der Welt über das Unbewusste mitzuteilen hatte. Zitat Ende. Also das heißt, Jungs berühmte Lehre über das kollektive Unbewusste verdankt sich laut seiner eigenen Aussage okkulten Einflüssen. Es gibt ja ähnliche Berichte etwa von Michael Ende, dem Kinderbuchautor. Das hat er ganz offen gesagt. Und man fragt sich etwa auch, ohne dass ich das jetzt vertiefen will, wodurch die vielen okkulten Themen und Praktiken etwa in Joanne K. Rowlings Harry Potter inspiriert wurden. Die meisten Zeitgenossen finden das überhaupt nicht beunruhigend. Und Eva sieht auch erstmal nur die Schlange. Ein geschmeidiges, ästhetisches Tier. Überlegen Sie, wie anders hätte Eva reagiert, wenn der Teufel sich persönlich mit Donnergrollen, Gruselgesicht und dicken Hörnern vorgestellt hätte. So nach dem Motto, gestatten, ich bin der Teufel, ich will dich von Gott wegziehen. Dem wäre sie wohl nicht auf den Leim gegangen. Aber der Teufel arbeitet eben mit der Taktik der Verstellung. Das ist auch seine einzige Chance. Davor hat der Herr Jesus schon gewarnt in Johannes 8. In Johannes 8, Vers 44. Da hat Jesus den Teufel so charakterisiert. Der ist ein Mörder von Anfang an, Johannes 8, Vers 44, und er steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er Lügen redet, so spricht er aus dem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge, Johannes 8, Vers 44. Und Paulus fügt in 2. Korinther 11, Vers 14 dazu, er selbst, der Satan, verstellt sich als Engel des Lichts. Verstellung. Er selbst, der Satan, verstellt sich als Engel des Lichts. Er präsentiert sich als Wohltäter der Menschheit. Und dabei ist der Teufel immer up to date. Er stellt sich immer auf den jeweiligen Zeitgeist ein. C.S. Lewis hat das ja in seinen berühmten Screwtape Letters beschrieben, also in diesen Dienstanweisungen für einen Unterteufel. Dieser Screwtape, dieser Unterteufel soll alles dafür tun, dass die Leute nicht an seine Existenz glauben. Ich nehme nicht an, schreibt der Oberteufel an den Unterteufel, dass du Schwierigkeiten hast, deinen Patienten, also das ist der Mensch, den er beeinflussen soll, deinen Patienten über deine Existenz in Dunkelheit zu halten. Die Tatsache, dass die Teufel in der Vorstellungswelt der modernen Menschen lächerliche Figuren sind, wird dir sehr nützlich sein. Sollte sich je die leiseste Vermutung über deine Existenz im Herzen deines Patienten regen, dann zeige ihm im Geist das Bild von etwas im eng anliegenden roten Anzug, und überzeuge ihn davon, dass er, zumal er an dieses rot gekleidete Wesen nicht glauben kann, er auch ganz einfach an deine Existenz nicht zu glauben vermag. So einfach ist das. Der Teufel lässt uns glauben, dass es keinen Teufel gibt. Aber er verstellt sich nicht nur im Hinblick auf seine Person, sondern er verstellt sich auch im Hinblick auf seine Absichten. Der Teufel sagt nicht, Eva, sage Gott ab, verfluche Gott, wirf dein Gottvertrauen über Bord. So platt ist er nicht. Hätte er das mal gesagt. Aber im Originalton klingt das völlig anders. Hier nochmal der Schluss von Vers 1. Er sprach zu der Frau, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Der Teufel beginnt eine theologische Diskussion. Als er Jesus dann in der Wüste angreift, wird er sogar die Bibel zitieren. Aber bereits hier am Anfang spricht er mit Eva über Gott. Und Sie merken, er fragt sich da ganz vorsichtig heran. Ja, sollte Gott gesagt haben? Hast du nicht vielleicht etwas missverstanden? Ja, kann es denn sein, dass Gott so streng ist, hier ein Verbot aufzustellen? Und jetzt schauen Sie, was die Frage auslöst. Der Teufel sät einen leisen Zweifel. Er lenkt Evas Gedanken, er lenkt Evas Herz vorsichtig in Richtung Misstrauen. Und der Haken verfängt. Und das ist der erste Erfolg, den der Teufel dann innerhalb der Welt landet. Die Verstellung klappt. Er stellt sich ganz harmlos dar, die kleine Spritze wirkt. Und so mündet der erste Schachzug der Verstellung in den zweiten Schachzug der Verwirrung. Das ist das Zweite, was wir hier sehen, Verwirrung. Verwirrung, das heißt, Eva verliert den Überblick über die Situation. Und Jesus hat diesen zweiten Schachzug des Teufels, den Schachzug der Verwirrung, plastisch beschrieben. In Lukas 22, Vers 31, da sagt der Herr zu Petrus, der Teufel will euch sieben wie den Weizen. Sieben wie den Weizen. Der Teufel will euch durchschütteln, wie man Getreide durchschüttelt. Er will euch verwirren. Er will eure Gedanken verwirren. Er will eure Gefühle durcheinander bringen. Er will euer Urteilsvermögen zerstören. Und dabei wendet der Teufel eine Technik an, die wir auch anderweitig beobachten. Was macht er? Er zitiert falsch. Natürlich hatte Gott das nicht gesagt, alle Früchte sind euch verboten. Stimmt doch gar nicht. Was hatte Gott gesagt? Schauen wir nochmal zurück. Genesis 2, Vers 16 und 17. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Haben Sie es gehört? Das war das Original. Und jetzt schauen Sie, wie der Teufel zitiert, was der Teufel daraus macht. Sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Merken Sie? Gott hatte genau das Gegenteil gesagt. Gott hatte gesagt, ihr sollt ja essen von allen Bäumen im Garten. Falsch zitiert, durch eine leichte Veränderung. Aber die Methode funktioniert. Der Teufel stiftet Verwirrung, indem er Gottes Wort einfach falsch zitiert und Gott dadurch als den großen Spielverderber darstellt. Und bis heute lässt der Teufel das die Leute glauben. Weißt du, wenn du Christ wirst, dann werden alle Freuden deines Lebens gestrichen. Wie viele Zeitgenossen lehnen Gott ab, weil sie ganz abenteuerliche Vorstellungen von dem Willen Gottes und von den Aussagen der Bibel haben. Was lässt der Teufel die Menschen nicht alles glauben, ne? Die Bibel sei frauenfeindlich, die Bibel sei unwissenschaftlich, die Bibel sei völlig unverständlich, sie sei historisch unzuverlässig, sie sei veraltet und was auch immer, lässt der Teufel die Leute glauben. Und heute nutzt der Teufel dafür statt schlauer Tiere eben unter anderem schlaue Theologen. Oder Religionspädagogen, ja, die kommen dann im Mäntelchen des Experten, vielleicht auch in einem roten Mäntelchen des Experten daher, und sie fragen uns, ach du moderner Mensch, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass es einen Teufel gibt? Das ist doch nur eine Erfindung. Ach du lieber Leser, die Bibel ist doch ganz unglaubwürdig. Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass Ehebruch Sünde ist? Sollte Gott so primitiv sein und uns vorschreiben wollen, dass es nur einen einzigen Weg zur Rettung gibt und Jesus der einzige Weg zum Himmel sei, wo es doch so viele wohlmeinende Religionen gibt, das kann doch wohl nicht sein. Sollte der ewige Gott denn so menschlich sein, dass er durch ein Buch geschrieben mit Worten und Sätzen schwarz auf weiß, dass er dadurch zu uns redet, dass das sein Wort ist, sollte Gott das nötig haben? Sollte Gott es nötig haben, Wunder zu tun, um seine Macht zu erweisen? So kleinlich ist er doch nicht. Sollte Gott so engstirnig sein? Ich bitte dich, der große Gott, sollte der so engstirnig sein und uns an fest formulierte Gebote binden? Der Teufel stiftet Verwirrung. Und wie reagieren wir auf diese Einflüsterung? Eva zeigt Wirkung. Obwohl sie nicht gleich mit fliegenden Fahnen überläuft. Nein, sie versucht sogar eine, allerdings ziemlich müde, Gegenwehr. Schauen Sie, Vers 2. Da sprach die Frau zu der Schlange, ja, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten. Da hat Gott gesagt, esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbt. Der Pfeil sitzt, haben Sie es gemerkt? Der Teufel wirft Eva praktisch den Ball zu und anstatt den locker zurückzuschießen, fängt sie ihn auf. Willig. Sollte Gott gesagt haben, das verfängt. Denn andernfalls würde Eva ja antworten, hey, was für einen Unsinn erzählst du hier, ja? Gott meint es gut mit uns. Er hat uns mit allem versorgt. Lass mich in Ruhe. Hör auf, meinen Gott in ein schiefes Licht zu rücken. Hau ab. Und im Übrigen hast du falsch zitiert. Aber Eva ist so verwirrt, dass sie selber falsch zitiert. Haben Sie es gemerkt? Da sprach die Frau zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esst nicht davon, rührt sie auch nicht an. Eva lässt etwas weg und Eva fügt etwas hinzu. Was lässt sie weg? Sie lässt das alle weg. Gott hat gesagt, ihr dürft essen von allen Früchten im Garten. Sie schmälert Gottes Güte. Und sie fügt etwas hinzu. Ihr sollt sie auch nicht berühren, hatte Gott gar nicht gesagt. Sie fügt etwas hinzu, sie nimmt etwas weg. Sie zitiert in ihrer Verwirrung selber falsch, unmerklich. Und damit hat der Teufel schon einen Fuß in der Tür ihres Herzens. Paulus wird dann später schreiben, 2. Korinther 11, Vers 3, die Schlange verführte Eva mit List. Genau das geht hier los. Die Schlange verführte Eva mit ihrer List. Wenn der Teufel uns dazu bringen will, ihr Lieben, dass wir Gottes Wort durch unsere eigenen Gedanken verändern, wenn der Teufel uns dazu bringen kann, dass wir nicht mehr genau hinschauen, was da wirklich steht in Gottes Wort, dass wir es erweitern oder verkürzen, je nachdem, dann kommen wir ins Schleudern. Und dann ist irgendwann nicht mehr klar, was wirklich gilt. Und was dieser Gott wirklich von uns will. Eva macht sich das nicht bewusst. Und sie macht das auch nicht bewusst. Sie macht es bestimmt nicht bewusst, die Bibel zu verändern. Aber sie merken, das ist dieses schleichende Gift der Teufelsfrage. Sollte Gott gesagt haben? Sie lässt sich da reinziehen in diese Diskussion. Was hätte sie denn tun sollen? Na, zu Gott flüchten natürlich. Sie hätte schreien müssen, Gott, hilf mir! Die Schlange greift dein Wort an. Und sie hätte sich natürlich mit Adam beraten müssen. Fragt sich, wo der ist zu der Zeit. Und Eva hatte doch gute Voraussetzungen. Schauen Sie, die kannte Gott. Sie hatte von Gott nur Gutes erfahren. Sie war umgeben von seiner fürsorglichen Schöpfung. Das ist ja noch Eden. Das ist der noch Eden. Sie hatte sein klares Gebot. Sie hatte eine sichere Orientierung. Es war alles klar. Was sollen wir machen? Was sollen wir machen, wenn solche Fragen in unserem Herzen aufkommen? Sollte Gott gesagt haben? Und stimmt es wirklich? Und kann man sich darauf verlassen? Das wird uns ja nicht nur eingeflüstert, sondern das wird uns in die Ohren geschrien von unserer Gesellschaft. Die Luft, die wir atmen, ich sage es immer wieder, ist toxisch. Die Luft, die wir atmen, ist richtig vergiftet. Und dagegen hilft auch kein Mund- und Nasenschutz. Was können wir denn tun? Was können wir tun? Zunächst müssen wir uns die Gefahr bewusst machen, die in dieser Frage liegt, sollte Gott gesagt haben. Das ist nicht nur so ein bisschen Gedankenspielerei. Wer die Bibel bezweifelt, sitzt nicht mehr am grünen Diskussionstisch, das ist nicht politisch gemeint, sondern er betritt ein Minenfeld. Wer die Bibel bezweifelt, betritt ein Minenfeld, das kann ihn hochgehen lassen. Und Achtung, es ist etwas anderes, wenn ein Mensch aufrichtige Fragen hat. Völlig andere Situation. Wenn jemand die Wahrheit herausbekommen will, dann frag unbedingt. Und dazu ermutigt die Bibel uns auch. Frag nach, wenn du die Wahrheit Gottes finden willst. Stelle ernst gemeinte Fragen. Versuche alles, um die Wahrheit herauszubekommen. Frag Leute, die Gott kennen. Frag die Quellen. Studiere die Bibel. Studiere gute Sekundärliteratur. Und dann gilt, was Jesus gesagt hat. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Das hätten sie machen können. Und damit ist das Zweite, also erstens sich die Gefahr bewusst machen und zweitens Klärung suchen. Stellen Sie sich vor, Eva hätte zu Adam gesagt, du, was mir hier eingeflüstert wurde, stimmt das denn? Das kann doch nicht sein. Was sagen wir darauf? Wie reagieren wir? Was haben wir davon zu halten? Und dann hätten sie das klären können, am besten gemeinsam, mit Gottes Hilfe und wir inzwischen vor der aufgeschlagenen Bibel. Ob das nun intellektuelle Fragen sind, dass wir bestimmte Zusammenhänge nicht verstehen, bestimmte Gegenargumente gegen die Botschaft Jesu nicht gleich durchschauen, nicht gleich einordnen können, aber auch existenzielle Fragen, dass wir mit bestimmten Schicksalsschlägen, wie wir das nennen, nicht klarkommen, dass wir ein Leid nicht aushalten. Wir dürfen das fragen. Und im Übrigen, ich sage es nochmal, ist es auch für unsere Kindererziehung ganz wichtig, dass unsere Kinder wissen, sie können mit jeder Frage jederzeit zu uns kommen. Und wir werden sie mit keiner Frage abspeisen. Und wir werden uns gemeinsam hinsetzen und versuchen, Gottes Antwort darauf zu finden, so gut sie das eben jetzt schon verstehen können. Aber Eva klärt die Frage eben nicht. Das ist das Problem. Sie gibt dem Misstrauen nach, das sich in ihr Herz hineinschleicht. Das ist es, sie gibt dem Misstrauen nach. Sie hinterfragt Gott selbst, sie bezweifelt ihn. Und in ihrer Verwirrung merkt sie nicht, was sie tut. Und so bekommt der Teufel Schritt für Schritt die Eva dahin, wo er sie haben will. Man will sagen, er legt sie sich so richtig zurecht. Er liegt schon auf der Lauer. Er hat den Finger schon am Abzug. Und während Eva immer noch an eine unverbindliche religiöse Unterhaltung glaubt, trifft sie dann eiskalt der dritte Schachzug des Teufels. Verstellung, Verwirrung und jetzt kommt drittens Verleumdung. Und das sind die Verse 4 bis 5. Das ist jetzt der Höhepunkt. Da sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und ihr werdet wissen, was gut und böse ist. Aus der listigen Frage, sollte Gott gesagt haben, wird jetzt die freche Behauptung, Gott hat gelogen. Gott hat gelogen. Er hat zwar behauptet, wenn ihr davon esst, werdet ihr sterben, aber mitnichten. Das Gegenteil ist der Fall. Ihr habt euch in das Licht führen lassen, wisst ihr? Wacht doch endlich auf aus eurem Traum, dass Gott euch lieben würde. Glaubt ihm das doch nicht. Und sie merken, jetzt legt der Teufel die Maske des Harmlosen ab. Jetzt zieht er blank. Jetzt zeigt er sich ganz offen, was er im Kern seines Wesens ist, nämlich der Widersacher Gottes. Das ist er. Das hebräische Wort für den Teufel heißt Satan. Das bedeutet Feind. Und die griechische Übersetzung für dieses Wort Satan, die wir dann in der Septuaginta finden, also in der griechischen Übersetzung des hebräischen Alten Testaments, da steht Diabolos. Und Diabolos bedeutet genau das, Widersacher, Ankläger, Verleumder. Das ist der Diabolos, das ist der Teufel. Und jetzt ist der Moment. Jetzt ist der Moment, wo er Eva in die offene Rebellion gegen ihren Schöpfer hineintreibt. Und er tut das, indem er Gott auf zwei Ebenen verleumdet, auf Gott auf zwei Ebenen bezichtigt. In Vers 4 bezichtigt er Gottes Wort. Er sagt, Gott lügt. Gott lügt, ihr werdet nicht sterben, Gott lügt. Und in Vers 5 verdächtigt er Gottes Wesen. Da sagt er, hey, Gott ist niederträchtig. Er weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan. Und das will er nicht. Er will euch klein halten, um seine eigene Macht zu sichern. Gott meint es nicht gut mit euch. Gott ist eine Gefahr für deine Selbstverwirklichung. Du musst endlich aus deiner Unmündigkeit aufwachen und ausbrechen. Das Gift der Verleumdung. Wir kennen das. Das wirkt manchmal auch im zwischenmenschlichen Bereich. Nehmen Sie an, da hat ein Chef einen guten Mitarbeiter, der ist zuverlässig und einsatzbereit. Und dann flüstert jemand dem Chef ein, du, der strengt sich nur so an, weil er sich lieb Kind machen will bei dir. Der will sich nur einschmeicheln, weil er sich persönliche Vorteile davon verspricht. Und wenn der Chef das glaubt, was wird die Folge sein? Er wird argwöhnisch werden. Er wird den Mitarbeiter plötzlich mit ganz anderen Augen ansehen. Er wird jedes Wort auf die Goldwaage legen. Na, ob der es wirklich gut mit mir meint? Oder von der anderen Seite? Da kümmert sich ein Unternehmer wirklich voller Verantwortung um seine Leute. Wie ein Vater. Und dann flüstert den Angestellten einer sowas ein und sagt, das ist doch ein Schlitzohr. Der macht das doch nur, damit er euch besser ausnutzen kann. Damit er eure Arbeitskraft besser aussaugen kann. Der missbraucht euch doch nur und spielt hier den freundlich gesonnenen Sozialen. Misstrauen. Und wissen Sie, jetzt müsste Eva auf die Barrikaden gehen. Jetzt spätestens müsste Eva auf die Barrikaden gehen gegen den Teufel. Und jetzt müsste sie endlich mal Loyalität erweisen. Loyalität zu ihrem Gott, der ihr nur Gutes getan hat. Loyalität, das ist ein Ausweis unseres Glaubens. Treue, dass wir es nicht ertragen können, wenn Gott schlecht gemacht wird. Treue zu Gott, Treue zu seiner Gemeinde, Treue zu den Geschwistern. Aber die Verleumdungskampagne des Teufels hat einen Widerhall in ihrem Herzen gefunden. Und schauen Sie sich diese Doppellüge nochmal an. Diese Doppellüge gegen Gottes Wort und Gottes Person. Die Lüge 1 heißt, Gott hat gelogen, ihr werdet nicht sterben. Nimm Gott nicht so ernst. Ob du ihm nun haarklein gehorchst oder nicht, bitteschön, es kommt nicht so drauf an. Ja? Ein bisschen Religion ist schon gut, aber nimm Gott bitte nicht zu ernst. Gottes Gebote mögen ja ganz hilfreich sein, wenn man sie der heutigen Zeit ein bisschen anpasst. Aber wenn du sündigst, kann ja gar nicht so viel passieren. Mach dir nicht so viel Sorgen wegen Sünde. Was heißt überhaupt sündigen? Ist ja Ansichtssache. Der eine ist in seinem Gewissen eben etwas empfindlicher als der andere. Verstehen Sie? Die Botschaft dieser ersten Lüge heißt, es gibt Sünde ohne Reue. Es gibt Sünde ohne Reue. Es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Du kannst machen, was du willst. Und du musst keine Angst haben vor den Folgen. Du musst auch nicht gehorchen. Du kannst Gott von seinem Thron runterziehen. Und dafür brauchst du nur ein bisschen Mut und ein besseres Selbstvertrauen. Das kriegst du hin. Das ist die Lüge 1. Gott hat gelogen. Und dann die Lüge 2, die kommt gewissermaßen obendrauf. Und diese Lüge 2 heißt, du kannst dich selber auf den Thron setzen. Du kannst dich selber auf den Thron setzen. Genau davor hat Gott ja Angst. Genau das will er verhindern. Sie erinnern sich an dieses Lutherwort, was wir immer wieder zitieren, das ist die eigentliche Sünde, dass der Mensch nicht will, dass Gott Gott ist, sondern dass er selber Gott sein will. Und genau dazu reizt der Teufel hier. Und weißt du, weil Gott selber Gott allein bleiben will und Angst hat, dass du auch Gott werden könntest, darum die Sache mit dem Baum. Weil er weiß, wenn du davon isst, dann wirst du ihm sehr, sehr ähnlich werden. Hörst du? Er ist kein lieber Gott. Er ist kein lieber Gott. Er will dich nur unter seine Knute zwingen. Aber schau die Frucht. Wir wissen ja gar nicht, welche Frucht es war, das wird dir nicht gesagt. In der Kunst ist es dann meistens der Apfel, aber das steht hier nicht. Schau die Frucht, wenn du da reinbeißt. Wenn du tust, was ich, der Teufel, dir sage, dann wirst du sein wie Gott. Und diese Strategie fährt der Teufel bis heute. Du kannst Gott vom Thron runterziehen, sagt er. Du kannst dich selber auf den Thron draufsetzen. Und wissen Sie, das ist der tiefste Wunsch, den der Teufel für sich hatte und mit dem er so erbärmlich gescheitert war. Das wollte er ja. Jesaja 14, Hesekiel 28. Das war ja der Grund für seine Rebellion, sein Hass gegen Gott und sein elender Drang, selber bestimmen zu wollen und selber göttlich im Mittelpunkt zu stehen. Genau das war es. Und die Miniaturform dieses Wunsches, und das ist unheimlich, wenn einem das mal klar wird, die Miniaturform dieses Wunsches hat der Teufel damals in das Herz des Menschen gelegt. Die Miniaturform seines eigenen rebellischen Begehrens. Setz dich selber auf den Thron, du kannst es selbst. Du weißt es selbst. Du brauchst Gott nicht als deinen Herrn. Du kannst selber entscheiden, du wirst selber wissen, du machst es selbst. Der Teufel weiß, wie verliebt wir in dieses Wörtchen selbst sind. Selbstbestimmung, Selbstverwirklichung, Selbstgeltung. Und wir hatten letzten Sonntag gesehen, ich erinnere nochmal dran, dass Gott es auch mit diesem Baum in der Mitte nur gut gemeint hatte. Erinnern Sie sich noch? Er hatte ja genau das Gegenteil von dem bewirken sollen, was der Teufel unterstellte. Gehorsam gegen Gottes Gebot sollte Adam und Eva nicht schwach machen, sondern stark. Erinnern Sie sich noch? An diesem Baum sollten Sie moralische Verantwortlichkeit lernen. An diesem Baum sollten Sie Ihren Willen schulen, in Ihrem Charakter wachsen. Wie Luther gesagt hat, dieser Baum ist wie Adams Kirche, seine Kanzel, sein Altar, also der Ort, um Gott zu dienen. Hier ist er gerufen, schreibt Luther, Gott jenen Gehorsam zu bringen, den er ihm schuldet. Hier kann er Gottes Wort anerkennen. Hier kann er seinen Willen ehren. Hier kann Adam Gott auch seine Dankbarkeit zeigen und Gottes Hilfe gegen die Versuchung erbitten. Welche Chance in diesem Baum, gerade weil er tabu war. Und die weiteren Verse werden dann zeigen, dass natürlich Satans Lüge wie eine Seifenblase zerplatzt. Die Sünde wird sie nicht stark machen, sondern schwach. Die Sünde wird Adam und Eva nicht glücklich machen, sondern verzweifelt. Ihr Aufbegehren gegen Gott führt nicht auf den Thron, sondern auf den Acker, wo sie um ihre Existenz ringen werden. Das ist die Folge. Gott hat ihnen alles so gut gemacht, als geadelte Geschöpfe. Sie sollten privilegiert und froh vor ihrem Schöpfer leben und mit ihrem Schöpfer leben, die Krone der Schöpfung. Sie sollten ihre eigenen geschöpflichen Grenzen anerkennen, realistisch. Sie sollten gern einwilligen in Gottes Führung und in die Geborgenheit, die er uns mit seiner Führung schenkt. Und sie sollten dann diesen Glanz erleben, den Gott seinen Leuten schenkt, den er unserem Leben verleiht. Eva aber nimmt ihr Glück selbst in die Hand und wirft es damit weg. Macht alles kaputt. Und so scheint diese miese Taktik des Teufels aufzugehen. Erstens Verstellung, zweitens Verwirrung, drittens Verleumdung. Und der letzte Schritt funktioniert dann wie von selbst. Vereinnahmung. Das ist vierte und letzte Vereinnahmung. Und damit kommen wir zu den letzten Versen 6 und 7. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Vereinnahmung. Jetzt fällt Eva dem Teufel wie eine reife Frucht in die Hände. Das ist ihre neue Freiheit. Und Adam, der findet die ganze Zeit nicht statt. Ja, als ob er stumm wäre. Der greift nicht ein, der wird nicht wach, der trottet einfach nur dämlich hinterher. Und die Schlange, die kann sich längst zurückziehen, hochzufrieden. Den Rest, sehen Sie, macht Eva jetzt ganz allein, sie selber. Muss gar nicht mehr dabei stehen, der Teufel. Die Eva tut jetzt selbst, was der Teufel will. Das ist das Tragische an diesen Versen 6 und 7. Sie ist wie ein Fisch, der mal angebissen hat an der Angel. Und wenn er einmal dran ist an der Angel und er beißt rein, dann dreht er sich immer tiefer fest und tiefer rein. Pass auf, in dem Augenblick, wo unser Herz weg ist von Gott, da hat der Teufel leichtes Spiel mit uns. Er vereinnahmt Eva mit Haut und Haaren. Von wegen Selbstbestimmung. Mit allen Sinnen läuft sie in der Bahn, die der Teufel ihr vorgezeichnet hat. Ihr Bauch freut sich, dass von dem Baum gut zu essen wäre. Das sind die physischen Bedürfnisse. Ihre Augen, ihr ästhetisches Empfinden wird angezogen. Und sie sah, dass er schön anzusehen war. Faszinierend. Und auch der Intellekt hofft auf seine Beute. Sie freut sich, weil er klug machen sollte. Und weise, die ganze Eva, schauen Sie hin, mit Haut und Haaren, ist jetzt im Banne des Teufels und der will die totale Herrschaft. Und das ist so ernst und so, ja, auch bedrohlich. Der Teufel strebt die totale Herrschaft über den Menschen an. Er will uns ganz im Griff haben. Er will uns völlig entmündigen. Wir sollen an seiner Leine laufen. Und diese Entmündigung verkauft er uns als Glücksversprechen und soziale Befreiung. Und genau das geschieht hier. Und diese Machtgier ist bis heute der Motor hinter allen totalitären Bestrebungen. Sie wollen den Menschen ganz in den Griff kriegen. Zurzeit macht in Deutschland und weltweit ein Buch die Runde, verantwortet und herausgegeben von einem der prägenden Führer des Weltwirtschaftsforums, der WEF, des World Economic Forums, das ja meistens im Januar tagt, traditionell in Davos, Klaus Schwab. Er hat dieses Buch zusammen mit Thierry Malleret herausgegeben, Covid-19, The Great Reset. Inzwischen ist auch die deutsche Übersetzung erschienen, Covid-19, der große Umbruch. Klaus Schwab, Thierry Malleret. Da geht es eben um diese berühmte Transformation, die uns jetzt von verschiedenen Seiten angekündigt wird. Und auf Seite 247 der englischen Ausgabe steht etwas ganz Erstaunliches. Ich lese Ihnen das mal auf Englisch vor. If viewed in terms of the percentage of the global population affected, the corona crisis is so far one of the least deadly pandemics the world has experienced over the last 2000 years. Also er sagt, die Corona-Pandemie ist eigentlich nicht eine der schlimmsten, sondern eindeutig eine der am wenigsten tödlichen Pandemien, die in den letzten 2000 Jahren vorkamen. Und trotzdem, schreibt er, müssen wir diese Chance nutzen, die uns Corona bietet. Er schreibt wörtlich auf Seite 143, Covid-19 crisis cannot go to waste. Now is the time to enact sustainable environmental politics. Also er sagt, wir müssen das jetzt nutzen. Wir dürfen die Chance dieser Krise nicht verschwenden, um endlich eine globale Umweltpolitik durchzusetzen. Und dann beschreibt er in diesem Buch die totale Veränderung des gesamten Wirtschafts- und politischen Systems. Sie erinnern sich vielleicht daran, dass auch die Kanzlerin in Davos im Januar von der Transformation sprach. Und was ich Ihnen hier vortrage, ist keine Verschwörungstheorie, ich sage das ganz ausdrücklich, sondern ich lese einfach, was einer der führenden Protagonisten des WEF wirklich schreibt. Und jeder Mann kann das nachlesen. Das ist kein Geheimpapier. Verstehen Sie? Und er redet dann Klartext. Er sagt, keine Industrie, kein Geschäft wird den Veränderungen entgehen. Millionen werden verschwinden, ein paar werden gedeihen. Schreibt Klaus Schwab. Das ist das Ziel, ja? Stichwort Mittelstand. Und dann kommt es wirklich knüppeldick. Zitat, Seite 12. Many of us are pondering when things will return normal. The short response is never. Also, viele fragen sich, wann die Normalität zurückkehrt und die kurze Antwort lautet niemals. Das ist die Antwort von Herrn Schwab. Das ist das Ziel. Und er fährt dann fort zu schreiben, dass diese neue Normalität radically different from the one we will progressively leaving behind sei. Also, wir werden jetzt Schritt für Schritt die alte Normalität verlassen. Es wird eine völlig andere Welt geben. Und er fügt dann hinzu, viele unserer Annahmen, wie die Welt aussehen könnte, sollten jetzt zertrümmert werden. Und auf diesen Trümmern will man dann eine neue Weltordnung aufbauen. Und die Maßstäbe und Ziele dieser Veränderung sollen eben nicht demokratisch verhandelt werden, sondern einige Führer werden darüber befinden und die übrige Welt wird sich dem anzupassen haben. Lesen Sie einfach das Buch. Keine Verschwörungstheorie, es sind die Thesen von Herrn Schwab, der ja von vielen Politikern unterstützt wird. Ich sage auch nicht, dass es so kommt. Verstehen Sie, Gott kann das ja auch noch ändern. Bei Gott ist alles möglich. Aber das ist zumindest der Plan, den die Köpfe des WEF schriftlich vorgelegt haben und den sie, wenn es nach ihnen geht, umsetzen wollen. Und wenn man sich dieses Konzept genauer anschaut, dann sieht man, das ist der Weg in den Versorgungs- und Überwachungsstaat, so wie ihn schon Aldous Huxley angedeutet hat in Brave New World, schöne neue Welt. Und der Urversuch, den Menschen zu vereinnahmen, den Menschen total in den Griff zu kriegen und ihm das als Glücksversprechen zu verkaufen, Den Urversuch haben wir heute Morgen studiert. Und wir sehen hier, wie die ganze Eva mit Haut und Haaren im Bann der Sünde ist. Sie ist jetzt nur noch ein Sklave ihres Begehrens, vereinnahmt vom Teufel. Das letzte Quäntchen Freiheit verloren und jetzt gibt es kein Halten mehr. Und nochmal, ich sag's nochmal, die Schlange muss gar nicht mehr daneben stehen. Eva ist schon transformiert, sie macht jetzt schon von selbst, was der Teufel will. Und das ist Vereinnahmung. Und über Eva wird Adam gleich mit einkassiert. Der erweist sich als leichte Beute. Haben Sie gemerkt? Adam, eine leichte Beute. Wir lesen nicht, dass er zögert. Wir lesen nicht, dass er diskutiert oder sich noch irgendwie sträubt. Nein, hier stehen nur diese drei blamablen Worte. Und im hebräischen Grundtext ist es noch weniger. Da ist es nur ein Wort. Und er aß. Im Hebräischen steht da einfach Vayochal. Ein Wort. Vayochal. Und er aß. Das ist alles. Wie erbärmlich. Und was für eine grausame Lüge hatte der Teufel der Eva eingeflüstert. Er hatte gesagt, ihr werdet Götter sein. Ihr werdet sein wie Gott. Und in Wirklichkeit sind sie willfährige Marionetten. Sie sind Wachs in den Händen des Satans. Aus Ebenbildern Gottes, die er für große Aufgaben vorgesehen hatte, mit denen er in vertrauensvoller, innigster, froher Gemeinschaft leben wollte, werden entblößte Kreaturen. Kreaturen, die vor Gott flüchten und die sich plötzlich auch voreinander schämen, weil sie auch die Unbefangenheit und Unschuld gegeneinander verloren haben. Schauen Sie Vers 7, da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren. War vorher kein Problem. Und sie flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Jetzt zerbricht alles. Das ist die neue Normalität. Das ist die neue Normalität nach dem Sündenfall. Es ist alles zerstört. Und das ist die Situation, in der jeder Mensch sich wiederfindet. Seitdem das damals passiert ist, sind wir alle vor Gott auf der Flucht. Und wir sind alle auch in gewisser Hinsicht eine Gefahr füreinander. Wir können einander so wehtun. Und wir wissen ja, wie es weiterging. Und in den folgenden Versen wird das dann ungeschminkt auch erzählt, während Schlag auf Schlag geht es dann los. Die Angst, der Hass, die Schmerzen, die Mühsal, der Tod taucht am Horizont auf. Die Schwierigkeiten der Geburt, die Mühe der Arbeit, so viel kaputt gemacht. Und einer ihrer Söhne, Kain, wird schon bald zum Brudermörder. Die Sünde wird alles vergiften. Und Paulus wird dann sehr viel später die Bilanz formulieren in Römer 5, Vers 12, wo er sagt, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, das ist dieses Ereignis, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Römer 5, Vers 12. Wir werden alle in diesen Aufruhr von Eden mit hineingezogen. Und ganz wichtig, Adams Schuld ist noch größer als Evas Schuld, weil er als Mann die letzte Verantwortung trug. Adam ist der Hauptschuldige. Deswegen benennt Paulus ihn auch hier. Mit einem Menschenpaar hat es begonnen. Und seitdem werden wir alle mit reingezogen in den Aufstand von Eden. Und bis heute versucht es der Teufel immer wieder mit derselben Taktik, immer wieder mit derselben Masche. Erstens Verstellung, zweitens Verwirrung, drittens Verleumdung und dann folgt viertens die Vereinnahmung. Aber er kommt trotzdem nicht zum Ziel. Warum? Weil der Schöpfer sich das Zepter eben nicht aus den Händen reißen lässt. Heute ist Königsadvent. Ihr Lieben, seht auf und erhebt eure Häupter. Weil unser Herr kommt, weil sich unsere Erlösung naht. Und Paulus stimmt in diesen Jubelton ein, in 1. Korinther 15, ab Vers 57, da sagt er, der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Klar, das war ihn. Aber Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Und jetzt sagen wir, Paulus, ja, warum bist du da so sicher? Wie kannst du das so sicher wissen? Und die Antwort hat Paulus in einem einzigen Vers zusammengefasst, den Sie unbedingt mitnehmen müssen. Und dieser Vers steht im Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 15. Kapitel 2, Vers 15. Da sagt Paulus, warum er so siegesgewiss ist. Kolosser 2, Vers 15. Da sagt er, Gott hat die Mächte und Gewalten. Und die Mächte und Gewalten, das sind der Teufel und seine Kumpanen. Gott hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet. Und sie öffentlich zur Schau gestellt. Und er hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. Und dabei hat Paulus einen Brauch vor Augen, der im ersten Jahrhundert gern praktiziert wurde. Wenn ein Imperator, wenn ein General nach Hause kam, nach siegreicher Schlacht, dann haben sie die gefangenen Feinde auf offenen Wagen, so wie in Käfigen praktisch, durch die Stadt fahren lassen. Und sie haben gesagt, schaut mal her, sie sind entmachtet. Das war der Triumphzug. Ja, sie haben der jubelnden Menge zugerufen, wir haben gesiegt. Und so haben sie einen Triumphzug aus den besiegten Feinden gemacht. Und dieses Bild greift Paulus auf und sagt, schau, das hat Gott gemacht. Er hat aus allem Bösen, aus allem Widerstand einen Triumphzug gemacht durch Christus. Und jetzt fragen wir ja, Paulus, wie hat denn das geschafft? Warum können wir denn da so sicher sein? Warum kannst du so sicher sein, dass du schon in der Vergangenheitsform darüber schreibst? Und da müssen wir nur einen Vers davor gehen. Und da schreibt er, was das Entscheidende ist, dass Christus gemacht hat. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Paulus sagt, Gott hat all das, was aus dem Sündenfall erwachsen ist, all unsere Schuld, all unsere Gottesfeindschaft, unsere ganze Schreckensbilanz hat er auf Christus gelegt. Und Christus hat das wie einen Schuldschein ans Kreuz entsorgt. Er hat ihn dahin geheftet, er hat ihn dort am Kreuz entsorgt, weil er dort am Kreuz für unsere Schuld starb. Und weil er den Teufel damit entmachtet hat und die Schuld und die Sünde entmachtet hat, und er hat durch seine glanzvolle Auferstehung 2 Tage später auch den Tod entmachtet. Nun dürfen wir wissen, es gilt. Und darum, liebe Leute, darum hat der Teufel keine Chance mehr. Die Sache ist bereits entschieden, macht Paulus deutlich. Der Triumph ist längst errungen. Und eines Tages wird das für alle sichtbar werden, wenn Jesus wiederkommt. Darum hat der Teufel keine Chance, denn wenn ein Mensch sich zu Jesus flüchtet, dann kann der Teufel ihn nicht mehr festhalten. Und die Frage ist, bist du diesen Schritt schon gegangen? Sind sie diesen Schritt zu Jesus schon gegangen? Keiner? Keiner ist zu gut dafür, dass er sagen könnte, ich brauche Jesus nicht. Und keiner ist zu schlecht dafür, dass er sagen müsste, für mich ist es zu spät. Keiner ist zu schlecht und zu verloren dafür. Zum Schluss der Beweis. Wolfgang Dück. Von Anfang an hineingeboren, hineingeraten in einen Teufelskreis. Im Grunde genommen ein sehr zugespitztes Bild, sein Leben für das, was wir hier beschrieben haben. Alles hat ihn auf die schiefe Bahn getrieben. Geboren als uneheliches Kind, aufgewachsen ohne Vater, ohne Familie, ohne Zuwendung, ohne Geborgenheit. Er war nur in Heimen und Erziehungsanstalten für schwer Erziehbare, wurde schon als Jugendlicher mehrfach straffällig, nur 6 Jahre Schule. Wolfgang Dück war der geborene Kriminelle und er hat 11 Jahre seines Lebens im Zuchthaus zugebracht. Und egal, alle, die es mit ihm zu tun hatten, die Erzieher, die Sozialarbeiter, die Richter, die Psychologen, die waren sich einig, der ist durch seine Vergangenheit vorprogrammiert zum Verbrecher, der kommt da nicht mehr raus. Der Einzige, der anderer Meinung war, war Jesus. Und Jesus vertrat den Standpunkt, ich will alles neu machen. Ich will alles neu machen. Der ist und bleibt ein Kandidat für das Reich Gottes. Alle anderen beurteilten den Wolfgang Dück nur nach seiner Vergangenheit. Und Jesus kannte seine Vergangenheit auch. Aber Jesus öffnete ihm den Weg in die Zukunft. Jesus kann das, was kein Richter kann, was kein Erzieher kann, was kein Sozialarbeiter kann, was kein Psychologe kann, was kein Pastor kann. Jesus kann dir sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Das kann nur Jesus. Und das will er so gern tun, wenn du zu ihm kommst und endlich zugibst, dass du ihn brauchst. Und diese Erfahrung hat der Zuchthäusler Wolfgang Dück dann gemacht. Und dann hat Jesus aus ihm einen neuen Menschen gemacht. 1959 war das in Stuttgart. Und dann wurde aus dem Kriminellen der Evangelist und Straßenprediger Wolfgang Dück. Vom Knast zur Kanzel, so hat er seine Lebensgeschichte beschrieben. Und dann hat er vor allem in den 60er Jahren in den Großstädten zu Tausenden von Menschen gesprochen und hat sie zu Jesus gerufen und gesagt, ihr sollt nach Hause kommen, es gibt eine Chance für dich. Ja, Jesus hat die Macht, dein Leben zu retten. Und wo das passiert, da hat der Königsadvent bereits begonnen. Herr Jesus Christus, wir danken dir für deine große Macht. Wir danken dir, dass du lebst und dass du mit deinem Erbarmen auch für uns noch da bist. Herr, es könnte uns erschrecken, wenn wir sehen, wie die Taktik des Teufels bis heute greift. Und wir bitten um dein Erbarmen. Wir bitten dich auch für unsere Zeitgenossen, dass du noch viel aus seinen Fängen herausholst, Herr. Wir wissen, dass wir angewiesen sind auf deine Bewahrung und auf dein Erbarmen. Aber wir danken dir, dass du es versprochen hast. Und dass du gesagt hast, meine Schafe hören meine Stimme. Und niemand wird sie aus meiner Hand herausreißen. Herr, darauf verlassen wir uns in allem, was kommt. Du bist und bleibst der Herr der Geschichte in Zeit und Ewigkeit. Wir beten dich an, als unseren Herrn, als unseren Retter und als unseren König. Amen. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.